23. Blitz. Abhandlung über die Natur. Obwohl dies eigentlich die 16. Notiz zum 17. Blitz wäre, wird sie wegen ihrer Bedeutung als 23. Blitz bezeichnet. Sie vernichtet die aus dem Naturalismus herauswachsende atheistische Philosophie, ohne ihr noch die Chance zu einer späteren Renaissance zu lassen. So zertrümmert sie den Grundstein des Unglaubens vollständig. Hinweis: Mit dieser Abhandlung wird anhand von 9 Unmöglichkeiten, die mindestens 90 Unmöglichkeiten beinhalten, dargelegt, in welchem Maße die wahre Natur des Weges, den die Gottesleugner unter den Naturalisten beschritten haben, unvernünftig und hässlich ist und in welchem Grade sie auf einem Aberglauben beruht. Weil aber diese Unmöglichkeiten schon in anderen Abhandlungen teilweise dargelegt wurden, können wir hier einige Stufen überspringen, indem wir uns ganz kurz fassen. Es steigt daher plötzlich der Gedanke auf, wie konnten nur so berühmte und vernünftige Philosophen einen so deutlichen und offensichtlichen Aberglauben annehmen und auf einem solchen Wege fortschreiten? Ja, sie konnten die wahre Natur des von ihnen eingeschlagenen Weges nicht wahrnehmen. Aber die Realität dieses Weges, die Prämisse und das Resultat dieses Weges ist dergestalt, dass ich bereit bin, den Zweiflern mit ganz klaren und unwiderlegbaren Zeugnissen ausführlich darzulegen und zu beweisen, dass eine Zusammenfassung ihrer Lehre, deren Voraussetzungen und zwangsläufige Resultate hässlich und abscheulich und dem Verstande unzugänglich sind, und werde dies auch am Ende jeder Unmöglichkeit, die ich niederschreiben werde, darlegen. Anmerkung: Der Grund für die Verfassung dieser Abhandlung ist der, dass man in besonders verletzender und besonders hässlicher Weise seine Geringschätzung der Wahrheiten des Glaubens zum Ausdruck gebracht und einen Aberglauben genannt hat, was dem unzulänglichen Verstande nicht erreichbar ist, Atheismus und Naturalismus miteinander in Verbindung gebracht und so den Koran angegriffen hat. Dieser Angriff entfachte im Herzen einen heiligen Zorn, den Atheisten heftige und fürchterliche Ohrfeigen zu versetzen und auch denen, die ihr Antlitz von der Wahrheit ab und den Doktrinen des Aberglaubens zugewandt haben. Wenn auch sonst die Lehre der Risale-i-Nur eine vornehme, freundliche und milde Rede ist. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rusuluhum afillahi shak, fatiris samawati wal ard. Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Allbarmherzigen. Es sprachen ihre Gesandten: Gibt es etwa einen Zweifel an den Schöpfer der Himmel und der Erde? Sure 14, Vers 10. Diese ehrwürdige Aya zeigt in der Form einer verneinenden Fragestellung, indem sie aussagt, dass es über Gott den Gerechten keinen Zweifel gibt und geben darf, dass die Existenz und Einheit Gottes ganz offensichtlich ist. Ein Hinweis vor der Erklärung dieses Geheimnisses. 1920 bin ich nach Ankara gegangen. Ich sah, dass ich in die Überzeugung von Leuten des Glaubens, die sich des Sieges der islamischen Armee über die Griechen erfreuten, sehr schlimme atheistische Gedankengänge einzuschleichen begannen, die sie zerstören und vergiften könnten. »O weh«, sagte ich, »dieser Drache nagt ja an den Fundamenten unseres Glaubens.« Weil diese Aja ganz offensichtlich die Existenz und Einheit Gottes verständlich macht, habe ich durch sie Hilfe erhalten, aus dem weisen Koran ein starkes Zeugnis entnommen und eine arabische Abhandlung geschrieben, die geeignet ist, das Haupt des Atheismus zu spalten. Ich ließ sie in der Druckerei Yenigün in Ankara drucken. Weil es aber nur wenige gab, die Arabisch konnten und daher diesem Werk auch kaum eine Bedeutung beimaßen, zeigte dieses doch so kurz und treffend formulierte und starke Zeugnis leider keine Wirkung. Dieses atheistische Gedankengut aber entwickelte sich leider und gewann an Macht. Ich muss also zwangsläufig dieses Zeugnis erklären, soweit wie dies in türkischer Sprache möglich ist. Da einzelne Teile dieses Zeugnisses bereits in einigen Abhandlungen vollständig erläutert wurden, werde ich sie hier nur kurz niederschreiben. Viele Zeugnisse, die sich in anderen Abhandlungen verstreut finden, sind teilweise in diesem Zeugnis zusammengefasst. Jedes einzelne von ihnen kann als eines seiner Komponenten betrachtet werden. Einführung. O Mensch, wisse, dass es fürchterliche Worte gibt, die den Mund der Menschen verlassen, ohne dass sie deren Gottlosigkeit bemerken. Leute des Glaubens gebrauchen sie, ohne es zu wissen. Wir erklären hier drei äußerst wichtige von ihnen. Erstens, es wurde verursacht. Das heißt, die Ursachen haben diesen sichtbaren Dingen ihre Existenz verliehen. Zweitens, es bildete sich selbst. Das heißt, es bildete sich aus sich selbst heraus, entstand, erwuchs. Drittens, es erfordert die Natur. Das heißt, es ist natürlich, die Natur erfordert es, bringt es zustande. Ja, es gibt nun einmal ein Dasein und das kann auch nicht geleugnet werden. Zudem gleicht jedwedes Sein einem Kunstwerk, das mit Sinn und Verstand ins Dasein gerufen wurde. Überdies besteht es nicht ewig und ohne Anfang, sondern wurde neu geschaffen. Auf jeden Fall, o du Atheist, wirst du sagen, dass das, was hier ist, zum Beispiel dieses Tier da, durch Ursachen der unbelebten Natur hervorgebracht wurde? Das heißt, dieses Sein wurde durch die Verknüpfung von Ursachen ins Dasein gebracht? Oder aber es hat sich selbst eine Form gegeben? Oder aber es kam unter der Einwirkung natürlicher Ursachen als natürliches Ergebnis zustande? Oder aber es ist ein Geschöpf aus der Kraft des glorreichen Allmächtigen. Da aber dem Verstande außer diesen vier Wegen kein anderer Weg mehr offen bleibt, steht uns, wenn wir mit absoluter Sicherheit beweisen können, dass die oben genannten drei Wege nicht gangbar sind, auf einem Aberglauben beruhen, außerhalb des Möglichen liegen, zwangsläufig und offensichtlich nur noch der vierte Weg als die ohne allen Zweifel einzig sichere Lehre von der alles bewirkenden Einheit und Gegenwart Gottes offen. Erste Streitfrage. Ein Geschöpf hat durch eine Verknüpfung der Ursachen aus der unbelebten Welt Gestalt angenommen und ist so ins Dasein getreten. Wir wollen hier unter sehr vielen Unmöglichkeiten nur drei erwähnen. Erste Unmöglichkeit. In einer Apotheke findet man hunderte von Gläsern, die mit den verschiedenartigsten Substanzen angefüllt sind. Man wolle nun aus diesen Heilmitteln eine wundersame Salbe gewinnen, die lebendig sein soll. Außerdem ist es erforderlich, aus ihnen ein wundersames, lebendes Heilmittel herzustellen. Wir sind gekommen und haben in dieser Apotheke eine große Menge dieser lebendigen Salbe und von diesem lebenden Heilmittel gesehen. Wir haben jede dieser Salben untersucht. Wir haben gesehen, jedes dieser Gläser enthält eine bestimmte Menge, 1-2 Dirham von diesem, 3-4 Dirham von jenem, 6-7 Dirham von etwas anderem und so weiter. Es wurden verschiedene Mengen unterschiedlicher Arzneimittel verwendet. Hätte man ein Dirham mehr oder weniger entnommen, wäre diese Salbe nicht mehr lebensfähig, könnte ihre Wirkung nicht mehr zeigen. Und auch dieses lebende Heilmittel haben wir geprüft. Es wurde aus jedem Glas eine ganz bestimmte Menge entnommen. Wäre es auch nur um ein geringes mehr oder weniger gewesen, hätte das Heilmittel seine Besonderheit verloren. Es gibt nicht nur mehr als 50 verschiedene Gläser. Man hat auch noch unterschiedliche Mengen von jedem Mittel verwendet, da jedes von ihnen sein eigenes Maß kennt. Ja, wäre es denn auf irgendeine Weise möglich oder wahrscheinlich, dass die aus den verschiedenen Gläsern entnommenen unterschiedlichen Mengen dadurch zueinander gekommen seien und sich miteinander vermischt haben könnten, dass irgendein sonderbarer Zufall oder vielleicht ein Windstoß die Gläser umgeworfen habe, wodurch die Arzneien ausgelaufen seien und jede von ihnen sich mit dem nur allein ihr eigenen genauen Maß zu einer bestimmten Salbe vereinigt hätten? Gäbe es vielleicht etwas, dass ein noch größerer Aberglaube noch unwahrscheinlicher und noch absurder wäre als dieses? Könnte ein Esel selbst eine doppelte Eselei annehmen und dann ein Mensch werden? Er würde sagen, eine solche Idee kann ich nicht annehmen und davonlaufen. So ist das also wie in diesem Beispiel. Alles, was Leben in sich enthält, ist sicherlich eine solche lebendige Salbe. Und jede Pflanze gleicht einem lebenden Heilmittel, das aus vielen unterschiedlichen Substanzen zusammengesetzt ist, für das viele spezifische Maßeinheiten angewandt wurden. Dies den Ursachen und den Elementen der Natur zuzuschreiben und zu sagen, die Ursachen haben dies bewirkt, ist hundertfach weiter von jeglicher Vernunft entfernt, unmöglicher und absurder als die Entstehung einer Salbe in einer Apotheke durch das Umstürzen der Gläser. Kurzum, alles Lebendige in dieser großen Apotheke der Welt kann nur aus der unendlichen Weisheit, dem grenzenlosen Wissen und einem alles umfassenden Willen Gestalt annehmen. Durch Urteil und Bestimmung des urewigen Weisen, der die Waage hält. Ein Unglückseliger, der sagt, dies haben die Ursachen der natürlichen Elemente zustande gebracht, die taub und blind einem Sturzbach ohne Grenzen gleich dahinströmen. Ein dummer Phantast, der sagt, dies wunderbare Heilmittel ist ganz von selbst entstanden, dadurch, dass die Gläser umgestürzt und ausgelaufen sind. Er spricht noch törichter als ein törichter Trunkenbold. Ja, dieser Unglaube, diese Torheit, diese närrische Trunkenheit ist reine Phantasterei. Zweite Unmöglichkeit. Wäre nicht ein jedes Ding dem glorreichen Allmächtigen zuzuschreiben, der ein einziger ist, sondern auf Ursachen aus der unbelebten Natur zurückzuführen, dann müsste notwendigerweise bei der Entstehung alles dessen, was da lebt, eine Vielzahl von Ursachen und Elementen beteiligt sein. Es ist aber ganz offensichtlich eine Unmöglichkeit, dass in dem Körper eines so kleinen Geschöpfes wie einer Mücke eine derart große Anzahl von Vektoren, die voneinander verschieden und einander entgegengesetzt sind, in so vollkommener Ordnung, mit einer so empfindlichen Maßgenauigkeit und in so vollständiger Übereinstimmung wirksam werden, dass jeder, der auch nur so viel Bewusstsein besitzt, wie sich im Flügel einer Mücke befindet, sagen muss, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Ja, der winzige Leib einer Mücke steht mit den meisten Ursachen und Elementen des Alls in Verbindung, ist sogar dessen Zusammenfassung. Wären sie nicht dem urewigen Allmächtigen zuzuschreiben, dann müssten diese Ursachen der unbelebten Natur selbst neben ihrem Körper zu finden sein oder aber in ihren winzigen Leib eintreten. Ja, es wäre sogar erforderlich, dass sie in jede einzelne Facette ihres Auges eintreten, die ein verkleinertes Abbild ihres Körpers ist. Denn wenn die Ursache aus der unbelebten Natur kommt, muss sie auch neben oder in dem verursachten Objekt wirksam werden. In diesem Falle müsste man davon ausgehen, dass sie wie ein Meister im Inneren der biologischen, chemischen und physikalischen Bausteine und Grundelemente dieser winzigen Zelle arbeiten, dort, wo nicht einmal die Spitzen der Fühler einer Mücke mehr Platz finden. Also würde sich einer solchen Hypothese selbst noch ein ungewöhnlich Spitzfindiger unter den Sophisten schämen. Dritte Unmöglichkeit. Eine unverrückbare Grundregel sagt, Al-Wahidu la yasduru illa an al-Wahid. Einheit entsteht nur aus der Einheit. Das heißt, wenn eine Existenz Einheit besitzt, kann sie nur von einem einzigen, von einer einzigen Hand geschaffen sein. Besonders dann, wenn dieses Ding in der so vollendeten Ordnung seiner Existenz und mit den ihm eigenen Maßen alle Aspekte des Lebens in sich gesammelt aufzeigt, kann sie offensichtlich nicht durch viele verschiedene Hände geschaffen worden sein, weil das eine Ursache zu Streitigkeiten und Verwirrungen wäre, sondern muss vielmehr von der Hand eines Allmächtigen und Allweisen geschaffen worden sein. Da dieses Durcheinander verschiedener Hände in einem Durcheinander unendlich vieler lebloser Naturelemente, die, taub und blind, ohne Verstand und ohne Bewusstsein, nicht ihre Grenzen kennen, diese Blindheit und Taubheit von Ursachen auf unendlich vielen, grenzenlos möglichen Wegen, Verbindungen und Vereinigungen nur noch vermehrt, ist es so weit davon entfernt, noch vernünftig zu sein, wie die gleichzeitige Annahme von 100 Unmöglichkeiten, dass diese Existenz in ihrer Wohlgeordnetheit und Proportionalität und Einheitlichkeit sich darauf stützen sollte. Aber selbst dann, wenn wir einmal von dieser Unmöglichkeit absehen wollen, müssen sicherlich dennoch die Einwirkungen der Ursachen der unbelebten Natur eine Angriffs- und Berührungsfläche haben. Aber diese Berührungsfläche mit den Ursachen der unbelebten Natur kann bei lebenden Wesen nur deren Oberfläche sein. Trotzdem sehen wir, dass das Innere der Lebewesen 10-mal mehr geordnet ist als deren Äußeres, feiner gestaltet und künstlerisch noch vollendeter, obwohl es die Hände der Ursachen der unbelebten Natur nicht erreichen und nicht berühren können. Obwohl die winzigsten Pflanzen und die winzigsten Tierchen künstlerisch noch weit staunenswerter gestaltet und noch einzigartiger geschaffen sind als die großen Geschöpfe, hieße es, 100-fach blind und 1000-fach taub zu sein, wollte man dies starren, einsichtslosen, grobkörnigen, weitmaschigen, grobkalibrigen, einander entgegengesetzten, blinden Ursachen zuschreiben, wo doch die Hände und die Werkzeuge der Ursachen der unbelebten Natur in ihnen gar keinen Platz finden, ja sie noch nicht einmal auch nur von außen berühren können. Aber es gibt noch eine zweite Streitfrage. Sie behauptet, es hat sich von selbst gebildet. Das heißt, es ist aus sich selbst heraus entstanden. Nun, auch dieser Satz enthält viele Unmöglichkeiten. Er ist in vielfacher Hinsicht unmöglich und irrig. Um ein Beispiel zu geben, wollen wir drei von diesen Unmöglichkeiten erklären. Erste Unmöglichkeit. O, du hartnäckiger Leugner! Dein Egoismus hat dich so dumm gemacht, dass er dich in deinen Schlussfolgerungen dahin führt, 100 Unmöglichkeiten zugleich anzunehmen. Denn du existierst und du bist nicht einfach ein Stückchen tote, unveränderliche Materie. Vielmehr gleichst du einer wohldurchdachten und aufs Beste konstruierten Maschine, die sich ständig erneuert, und einem wundervollen Palast, der beständig renoviert wird. Die Zellen deines Körpers sind zu jeder Zeit an der Arbeit. Dein Körper lebt in ständiger Beziehung mit dem All, was besonders seine Erhaltung und Funktionstüchtigkeit und was seine Fortpflanzung betrifft, und befindet sich in einem beständigen Austauschprozess. Die Zellen, die in deinem Körper arbeiten, achten darauf, dass diese Beziehungen nicht beeinträchtigt werden und dieser Austauschprozess nicht gestört wird. Dabei gehen sie mit Umsicht vor und es ist, als seien sie auf den Kosmos hin ausgerichtet. Sie fassen zuerst deine Ausrichtung auf den Kosmos ins Auge und erfüllen danach ihre Aufgabe. In deinem äußerlichen und innerlichen Wohlbefinden ziehst du entsprechend dieser wunderbaren Erfüllung der Aufgabe deiner Zellen deinen Nutzen. Wenn du nicht annehmen willst, dass sich die Zellen deines Körpers wie winzige Beamte oder wie ein Heer des urewig Allmächtigen verhalten oder der Bleistiftspitze des Bauplanzeichners gleichen beziehungsweise den Punkten, die er damit macht, dann ist für jede Zelle, die in deinem Auge arbeitet, ein solches Auge notwendig, dass das Ganze deines Körpers von allen Seiten zugleich sehen kann. Ein Auge, dass auch das ganze Weltall, mit dem du verbunden bist, zu sehen vermag. Man müsste ihr einen solchen Verstand verleihen wie von 100 Genien, die deine ganze Vergangenheit und die Zukunft kennen und begreifen müssten, die Generationen vor dir und nach dir, den alle deine Elemente hervorgegangen sind und die Quelle ihrer Versorgung. Eine von deinen Zellen, die wie du in dieser Angelegenheit nicht einen Funken Verstand besitzt, so viel Wissen und Bewusstsein zuzuschreiben, wie sie 1000 Platons nicht besitzen, ist ein 1000-fach wahnwitziger Aberglaube. Zweite Unmöglichkeit. Dein Körper gleicht einem einzigartigen Palast mit 1000 Kuppeln. Die Steine in jeder dieser Kuppeln verharren, sich einander gegenseitig stützend, freitragend und ohne Säulen. Ja, dein Körper ist sogar noch 1000-mal wunderbarer, denn der Palast deines Körpers erneuert sich ständig in vollendetem Regelmaß. Von Geist, Gemüt und den Feinheiten der Seele, die unsere Bewunderung erregen, einmal ganz abgesehen, kommt jedes Organ schon allein deines Körpers einem kuppelüberkrönten Saale gleich. Die Zellen, wie die Steine in dieser Kuppel, die einander gegenseitig in so vollkommener Harmonie und Ordnung stützen, bilden ein wunderbares Gebäude, ein überragendes Kunstwerk und bezeigen gleich Auge und Zunge ein einzigartiges Wunderwerk der Macht. Wären nicht alle diese Zellen Beamten gleich dem Befehl des Meisters dieser Welt unterstellt, dann müsste jede einzelne Zelle sowohl absoluter Herr über alle Zellen in diesem Körper, als auch jeder einzelne ein absoluter Sklave sein. Es müsste jede einzelne der anderen sowohl gleichgestellt, als auch bezüglich ihrer Souveränität der anderen entgegengesetzt sein. Sie müsste sowohl Ursprung und Quelle all der vielen Eigenschaften sein, die einzig dem Notwendigseinenden zugehören, als auch von vielen Bedingungen abhängig und an sie gebunden und zugleich auch völlig frei und ungebunden sein. Ein solches in sich einheitliches und wohlgestaltetes Geschöpf, das nur das Werk des ein einzigen und Geheimnis der Einheit sein kann, unzähligen Zellen zuzuschreiben, ist für jeden, der auch nur über ein Fünkchen klaren Bewusstseins verfügt, ganz klar und offensichtlich eine Unmöglichkeit. Ja, das sind 100 Unmöglichkeiten. Dritte Unmöglichkeit. Wäre dein Körper nicht gleich eine Handschrift, geschrieben mit der Feder des urewig Allmächtigen, der ein einziger ist, sondern der Natur zugehörig, wie von den Ursachen gedruckt, dann müssten sich in deinem Körper entsprechend der Anzahl der Zellen und Organe deines Körpers tausende verschiedener natürlicher Gussformen gleich ineinander verschachteten Kreisen vorfinden. Denn wenn dieses Buch, das sich hier in unseren Händen befindet, eine Handschrift ist, so hat ein einziger Stift all dies geschrieben und es beruht auf der Kenntnis seines Schreibers. Wenn es sich dabei aber um keine Handschrift handelt, die mit einer Feder geschrieben wurde, man vielmehr sagte, es sei aus sich selbst entstanden oder die Natur habe es zustande gebracht, dann wäre gleich wie für den Druck eines Buches eine besondere Type für jeden einzelnen Buchstaben notwendig, um es drucken zu können. So wie sich in einer Druckerei ebenso viele Typen befinden, wie es Buchstaben gibt, damit die Buchstaben nachher auch in Erscheinung treten können, so müssen auch anstelle eines einzigen Stiftes ebenso viele Typen wie Buchstaben vorhanden sein. Ja, es kommt manchmal vor, dass sich unter diesen Buchstaben ein Riesenbuchstabe befindet, in dem eine ganze Seite mit einem kleinen Stift und feinen, dünnen Linien hineingeschrieben wurde, sodass für die Beschriftung eines einzigen Buchstabens tausende von Drucktypen notwendig werden. Wenn sie nun aber sogar in wohlgeordneter Weise miteinander verschachtet sind und die Gestalt deines Körpers annehmen, dann müssen wir für jedes einzelne Organ, für jedes einzelne Gewebestückchen entsprechend der Anzahl der einzelnen Bestandteile ebenso viele verschiedene Gussformen verwenden. Nun denn, wolltest du auch jetzt noch alle diese 100 Unmöglichkeiten dennoch für möglich halten und die Herstellung aller dieser wohlgeordneten, kunstvollen Drucktypen, dieser vollendeten Gussformen und Schreibfedern nicht wiederum auf einen einzigen Prototyp zurückführen wollen, dann benötigte man für die Verfertigung dieser Schreibfedern, Gussformen und Drucktypen, wiederum eine gleich große Anzahl Modelle dieser Schreibfedern, Gussformen und Drucktypen. Denn auch sie wurden einmal hergestellt und auch sie sind vollendete Kunstwerke und so weiter. Das setzt sich nacheinander so fort. So verstehe denn auch du, dies ist ein Gedankengang, der in sich eine so große Anzahl an Möglichkeiten und Irrtümer mit sich bringt, wie es Zellen gibt. O du dickköpfiger Nichtsnutz, schäme auch du dich, gib deinen Irrtum auf. Dritte Streitfrage. Es erfordert die Natur, das heißt, die Natur macht es notwendig. Die Natur bringt das zustande. Siehe, diese Behauptung enthält viele Unmöglichkeiten. Um ein Beispiel zu geben, erwähnen wir drei von ihnen. Erste Unmöglichkeit. Wenn man das augenfällige und weisheitsvolle, künstlerisch kreative Schaffen, das sich in allem Sein, besonders aber in der belebten Natur zeigt, nicht der Feder des Bauplanzeichners und der Macht der urewigen Sonne zuschreiben, sondern von der Natur und einer Kraft ableiten will, die taub und blind und ohne Verstand ist, dann müsste man auch die Natur mit zahllosen, unsichtbaren Maschinen und Druckereien ausstatten, damit sie jedes Ding verfertigen kann. Oder aber stattdessen jedes Ding mit einer Macht und Weisheit ausstatten, die das All zu erschaffen und zu regieren vermag. Denn so wie die Sonne sich in jedem Glasstückchen und in jedem Wassertropfen auf der Erde widerspiegelt, so muss man auch, wollte man nicht alle diese winzig kleinen Sonnen auf die eine einzige Sonne am Himmel zurückführen, es annehmen, dass alle die besonderen Eigenschaften, die die natürliche, erschaffene Sonne besitzt, sich in einem winzig kleinen Glasstäubchen, in dem noch nicht einmal ein Streichholzköpfchen Platz finden kann, zwar sichtbar klein, aber in der ganzen Tiefe der Bedeutung der Sonne verkörpern. Ja, man muss sogar entsprechend der Anzahl der Glasstäubchen ebenso viele natürliche Sonnen annehmen. Genauso wie in diesem Beispiel müsste man, wollte man die Existenzen und Lebewesen nicht unmittelbar auf die Erscheinung der Namen der urewigen Sonne zurückführen, in allen Existenzen, besonders aber in allem, was da lebt, eine Natur und eine Macht voraussetzen, die grenzenlose Macht, unendlichen Willen, unbegrenztes Wissen und ewige Weisheit besitzt, ja sogar ein Gott wäre. Ein solcher Gedankengang aber ist der größte Aberglauben und Irrtum einer Unmöglichkeit, den es im Weltall gibt. Ein Mensch, der das Kunstwerk des Schöpfers des Alls einer vorgeblichen, belanglosen, entscheidungsunfähigen Natur zuschreibt, zeigt damit sicherlich, dass er hundertfach tierischer als das Tier ist und ohne jeden Verstand ist. Zweite Unmöglichkeit. Wenn diese überaus geordneten, ausgewogenen Existenzen voll Kunst und Weisheit nicht einer einzigen Persönlichkeit zugeschrieben werden, die unendliche Macht und Weisheit besitzt, sondern stattdessen von der Natur abgeleitet werden, dann muss man voraussetzen, dass die Natur in jedem Stückchen Erde so viele Maschinen enthält, wie der Anzahl aller Druckereien und Fabriken Europas entspricht. Und dass dieses Stückchen Erde das Wachsen und Gedeihen von zahllosen Blumen und Früchten veranlassen kann, deren Quelle und Werkbank es ist. Man kann in der Tat sehen, dass zum Beispiel eine Schüssel voll Erde, die den Blumen als Topf dient, die Fähigkeit hat, aus den Samen, wie sie der Reihe nach hineingeworfen werden, Form und Gestalt aller Blumen in ihrer Mannigfaltigkeit und Verschiedenartigkeit zu bilden. Wollte man dies nicht auf den glorreichen Allmächtigen zurückführen, dann könnten sie, fänden sich nicht in dieser Schüssel voll Erde für jede einzelne Blume eine besondere, unsichtbare Maschinerie der Natur, nicht in diesen Daseinszustand treten. Denn was die Samen betrifft, so sind sie wie die Spermien und die Eier aus der gleichen Substanz. Denn wie ein Teig bestehen sie aus einer Mischung von Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff ungefügt und ungestaltet. Wind und Wasser, Wärme und Licht, jedes von ihnen wirkt einem Gießbach gleich in seiner undifferenzierten Art und ohne jedes Unterscheidungsvermögen auf sie ein und bringt aus dieser Erde zahllose, ganz verschiedene, überaus planmäßig und kunstvoll gestaltete Blumen hervor. Es müssen sich also offensichtlich und zwangsläufig in der Erde, die sich in dieser Schüssel befindet, ebenso viele unsichtbare Druckereien und Fabriken winzigen Ausmaßes befinden, wie man sie sich in Europa vorstellen kann, damit sie so viele lebendige Stoffe und tausenderlei verschiedene Textilien herstellen können. Da kann man also nun vergleichen, in welchem Grade die Gedanken der ungläubigen Materialisten von der Bahn des noch vernunftgemäßen abgewichen sind. Siehe, wie weit diese törichten, berauschten in Menschengestalt, die glauben, dass die Natur ein Erfinder sei und von sich selbst behaupten, dass sie Wissenschaftler und Männer von Verstand seien, sich von Verstand und Wissenschaft entfernt haben. Und was für einen hochkomplizierten und auf gar keine Weise möglichen Aberglauben sie sich selbst als Weg ausgesucht haben. Lache über sie und spucke vor ihnen aus. Sobald man sagt, man kann alles Sein auf die Natur zurückführen, entstehen derart merkwürdige Unmöglichkeiten, Probleme im Grade einer Negation. Wenn man aber das Sein der Persönlichkeit des einen zuschreibt, der nichts und niemandes bedarf und dessen alle und alles bedarf, wie wird dann wohl diese Problematik gelöst? Wie kann man eine Schwierigkeit, die einer Unmöglichkeit gleichkommt, in eine Leichtigkeit umwandeln, die an Zwangsläufigkeit grenzt? Antwort: Im Falle der ersten Unmöglichkeit zeigt zum Beispiel das Phänomen der Sonneneinstrahlung mit vollkommener Leichtigkeit und ohne alle Schwierigkeiten vom kleinsten Stäubchen bis zur Oberfläche des größten Meeres seine Fülle und seine segensreiche Wirkung ganz einfach in den kleinen Sonnen, die sich widerspiegeln. Wollte man aber von der Sonne absehen, dann müsste man, trotz einer bis zum Grade der Negation reichenden Komplikation, es für möglich halten, dass die Sonne in den Dingen selbst reale Gestalt angenommen habe. Führt man in dieser Weise alles Sein unmittelbar auf die Persönlichkeit des einen, der nichts und niemandes bedarf und dessen alle und alles bedarf, zurück, dann kann auch alles Sein, alles das, was es benötigt, mit der an Zwangsläufigkeit grenzenden Leichtigkeit und Automatik aufgrund dieses Phänomens und Kraft dieser Verbindung von ihm erlangen. Wollte man aber von dieser Verbindung absehen, und dieses Dienstverhältnis in Führerlosigkeit verkehren und alles Sein der eigenen Führung und der Natur überlassen, dann müsste man trotz hunderttausender Probleme und Komplikationen bis zum Grade einer Negation notwendigerweise annehmen, dass die blinde Natur eine Macht und Weisheit besitzt, das All zu erschaffen und zu regieren und im Körper eines Lebewesens, zum Beispiel einer Mücke, die eine verkleinerte Inhaltsangabe des Alls darstellt, diesen Körper gleich einer wunderbaren Maschine erschaffen habe. Dies aber ist nicht nur eine Unmöglichkeit, dies sind vielmehr tausend Unmöglichkeiten. Kurzum, so wie es unmöglich und ausgeschlossen ist, dass der notwendig Seiende in seiner Person einen Teilhaber oder Gegenpol habe, ebenso ist es unmöglich und ausgeschlossen, dass er in seiner Herrschaft und bei der Erschaffung eines Dinges einen anderen als Teilhaber oder Mitwirkenden habe. Was aber die Schwierigkeit der zweiten Unmöglichkeit betrifft, so wurde bereits in verschiedenen Abhandlungen bewiesen, dass das, was für ein einziges Ding leicht ist, ebenso für alle Dinge einfach wird, wenn man alle Dinge dem Einzigen und Alleinigen zuschreibt. Führt man sie aber auf die Ursachen und auf die Natur zurück, so wird das nicht nur für ein Ding, sondern auch für alle Dinge zur Schwierigkeit, was wir bereits mit verschiedenen unwiderlegbaren Zeugnissen bewiesen haben. Eine kurze Zusammenfassung eines solchen Zeugnisses ist folgendes: Wenn ein Mann als ein Soldat oder als ein Beamter in seines Königs Diensten steht, dann vermag dieser Beamte oder dieser Soldat aufgrund dieses Dienstverhältnisses 100.000-mal mehr zu leisten als aufgrund seiner persönlichen Befugnisse. Und im Namen seines Kaisers kann er zuweilen sogar einen König gefangen nehmen. Denn für die Leistungen, die er erbringt und die Tätigkeiten, die er ausführt, verschafft er sich Vollmacht und Ausrüstung nicht selbst und braucht sie sich auch nicht selbst zu verschaffen. Aufgrund seines Dienstverhältnisses übernehmen die königliche Schatzkammer, das Zeughaus und das Heer, das für seine Versorgung zuständig ist, Ausrüstung und Verantwortung. Das heißt, dass die Werke, die er vollbringt, voll Majestät sein können, wie die eines Königs, und die Leistungen, die er zeigt, so wundervoll sein können, wie die eines Heeres. Auf diese Weise zerstört eine Ameise aufgrund ihres Dienstverhältnisses den Palast des Pharao. Richtet eine Mücke in diesem Auftrage Nimrod zugrunde. Und aus diesem Verhältnis erwachsen dem Samenkorn eines Tannenbaumes, klein wie ein Weizenkorn, alle Äste und Zweige einer riesigen Tanne. Anmerkung: Ja, wenn diese Verbindung gegeben ist, bekommt dieser Same einen Befehl von der Bestimmung Gottes, bringt solche wundervollen Werke hervor. Wollte man aber von dieser Verbindung absehen, so erforderte die Erschaffung eines solchen Samens eine noch weit größere Kunstfertigkeit, noch weit mehr Anlagen und Fähigkeiten als die Erschaffung einer riesigen Tanne. Denn dann müssten sich ja alle die Eigenschaften und Fähigkeiten der Tanne, die ein Werk der Macht ist und sich auf dem Berge verkörpert, in diesem Baum, der in dem Samenkorn verborgen ist, das ein Werk der Bestimmung ist, wiederfinden. Denn die Fabrik, die diesen riesigen Baum hergestellt hat, ist dieses Samenkorn. Der durch die Bestimmung in ihm enthaltene Baum wird durch die Macht nach außen hin sichtbar und nimmt die Gestalt einer Tanne an. Wenn diese Verbindung aufgehoben und dieses Dienstverhältnis gelöst wird, muss er zur Durchführung dieser Arbeiten die Verantwortung auf seinen Schultern tragen und sich die Ausrüstung auf den eigenen Rücken laden. Dann müsste er seine Arbeit nach Maßgabe seiner winzigen Fäuste und nach Anzahl der Munition auf seinen Rücken laden. Wollte man dann noch von ihm erwarten, dass er seine Pflichten und Aufgaben mit der gleichen spielerischen Leichtigkeit ausführe wie zuvor, dann müsste er sicherlich die Kraft eines Heeres in seiner Hand halten und sich die königliche Rüstungsindustrie auf seinen Rücken laden. Selbst die Muritaten und Bänkelsänger, die Gaukler und Komödianten würden sich dergleichen Fantastereien schämen. Kurzum, führt man alles Sein auf den Notwendigseinenden zurück, dann ist alles mit zwangsläufiger Folgerichtigkeit ein leichtes. Es aber vom Aspekt der Natur her zu betrachten, ist bis zum Grade der Negation kompliziert und liegt außerhalb der Reichweite des vernünftigen Denkens. Dritte Unmöglichkeit. Zwei Beispiele, die in einigen Abhandlungen erläutert worden sind, zur Erklärung dieser Unmöglichkeit. Erstes Beispiel. In ein Schloss, das in einer menschenleeren Wüste erbaut und errichtet und mit allem Komfort der Zivilisation eingerichtet und ausgestattet wurde, tritt ein völlig unzivilisierter Mensch ein, sieht sich darin um. Er erblickt darin tausende überragender Kunstwerke, sagt in seinem Mangel an Bildung und Zivilisation, von außen hat keiner daran mitgewirkt. Eines von den Dingen in diesem Schloss hat dieses Schloss erschaffen und alles, was sich darin befindet. Und er beginnt es zu durchforschen. Welches Ding er auch immer betrachtet, auch sein primitiver Verstand vermag kein Ding zu erblicken, das dies alles erschaffen haben könnte. Dann findet er ein Heft, in dem der Bauplan dieses Schlosses, ein Inhaltsverzeichnis seiner Einrichtung und die Gesetze seiner Verwaltung niedergelegt sind. Zwar hat auch dieses Heft ohne Hände, ohne Augen, ohne einen Hammer, so wenig wie die übrigen Dinge in diesem Schloss, irgendeine Fähigkeit, es einzurichten und auszustatten. Er findet aber keinen anderen Ausweg, und weil er sieht, dass dieses Heft im Vergleich mit den anderen Dingen im Hinblick auf die Lehre von den Gesetzen der Wissenschaft in Beziehung zu dem Gesamt des Schlosses steht, sieht er sich gezwungen zu sagen, da also ist das Heft, das dieses Schloss erbaut, eingerichtet und ausgestattet hat, und das diese Dinge erschaffen, verteilt und befestigt hat. So verwandelt er seine Primitivität in die Phantastereien der Toren und Trunkenbolde um. Nun tritt also wie in unserem Beispiel ein primitiver Mensch, getragen von dem Gedanken des die Gottheit leugnenden Naturalismus, in dieses Schloss der Welt, das noch in unendlichem Maße besser geordnet und vollkommener ist als das Schloss in unserem Beispiel und allseits von wunderbarer Weisheit. Er denkt nicht, dass dies ein Kunstwerk des Notwendigseienden ist, der in seiner Person außerhalb des Kreises der Möglichkeiten, also die geschaffene Welt, ist und wendet sich von ihm ab und wendet sich stattdessen dem Kodex der göttlichen Gesetze und dem Katalog der Kunstwerke des Herrn zu, der Tafel innerhalb des Kreises der Möglichkeiten, die vom göttlichen Geschick beschrieben und wieder abgewischt wird, dem Buch über die Ausführung der Gesetze der göttlichen Macht, aufgrund dessen alles verwandelt und neu gestaltet wird und das man so fälschlicherweise Natur nennt. Und er sagt, da nun einmal diese Dinge nach einer Ursache verlangen, gibt es außer diesem Heft kein Ding, das zu ihnen in Beziehung stünde. Zwar akzeptiert der Verstand in keiner Hinsicht, dass dieses Heft ohne Auge, ohne Verstand, ohne Macht die Werke der vollkommenen Herrschaft zustande bringen könnte, die eine grenzenlose Macht erfordern. Da ich aber nun einmal einen urewigen Schöpfer nicht akzeptiere, glaube ich, dass es das Beste wäre zu sagen, dass dieses Heft dies alles erschaffen hat und erschaffen kann. Wir aber sagen dagegen, O du dummer Trunkenbold, der du noch dümmer bist als ein dumm gewordener Dümmling! Ziehe deinen Kopf aus dem Sumpf der Natur und sieh dich um. Blicke auf den glorreichen Meister, den alles, was da ist, von den Atomen bis hin zu den Planeten, mit so vielen verschiedenen Zungen bezeugt und auf den sie mit ihrem Finger hinweisen. Siehe, wie der urewige Architekt in diesem Schloss, das er geschaffen, und in diesem Heft, in das er sein Programm hineingeschrieben hat, sichtbar wird. Lies seinen Erlass, höre seinen Koran, rette dich vor deinen Phantastereien. Zweites Beispiel. Ein völlig unzivilisierter Mensch betritt einen ausgedehnten Kasernenhof. Er sieht, wie ein ganzes, großes, wohlgeordnetes Heer gemeinsam exerziert und alle Bewegungen diszipliniert durchführt. Er beobachtet, wie auf die Bewegungen eines Soldaten hin ein ganzes Bataillon, eine Kompanie, ein Zug aufsteht, sich setzt, auf einen Feuerbefehl hin Feuer gibt. Weil er in seinem primitiven, unkultivierten Denken nicht begreift, dass hier ein Kommandeur auf Anweisung der Regierung und nach königlichem Gesetz kommandiert, und weil er das leugnet, stellt er sich vor, diese Soldaten seien durch ein Seil miteinander verbunden. Er denkt sich, was für ein wundersames Seil doch dieses vorgebliche Seil sein müsse. Ist erstaunlich. Danach geht er wieder. Er geht an einem Freitag in eine riesengroße Moschee, ähnlich der Hagia Sophia, Hagia Sophia. Er wird Zeuge, wie die Gemeinde der Muslime auf das Wort eines Mannes hin aufsteht, sich verneigt, sich zu Boden wirft und sich setzt. Weil er die Scharia, die aus einer Sammlung geistiger, himmlischer Gesetze besteht, und die inneren Prinzipien, die den Weisungen des Herrn der Scharia zugrunde liegen, nicht begreift, stellt er sich vor, dass handfeste Seile diese Gemeinschaft gebunden hätten, und diese seltsamen Seile sie gefangen hielten und tanzen ließen. Er verlässt die Moschee mit solchen Gedanken eines Gauklers, wie sie selbst wilde Tiere in der Gestalt wildester Menschen zum Lachen gebracht hätten, und geht davon. Genauso also wie in diesem Beispiel betritt ein Ungläubiger, der das gottleugnende Gedankengut der Naturalisten vertritt, dass eine reine Grausamkeit ist, diese Welt, die für unzählige Soldaten ein ausgedehnter Kasernenhof des Sultans von Ewigkeit zu Ewigkeit, und den Kosmos, der eine wohlgeordnete Moschee des ewig Angebeteten ist. Er stellt sich die unsichtbaren, kosmischen Gesetze, die Anordnungen des ewigen Sultans sind und seiner Weisheit entstammen, nur als einzelne, rein äußerliche Gesetze der Materie vor. Er vermeint, dass die theoretischen Gesetze der Herrschaft des Königs, die Naturgesetze des ewig Angebeteten, die unsichtbaren, nur den Wissenschaftlern bekannten Sitten- und Moralgesetze und alle Prinzipien nur eine äußerliche, praktische Bedeutung hätten. Er setzt anstelle der göttlichen Macht und den aus seinem Wissen und Wort kommenden und nur den Wissenschaftlern vertrauten Gesetzen nur die natürlichen und menschlichen Gesetze ein, legt in ihre Hände die Erschaffung der Welt und bezeichnet sie sodann als Natur. Er nimmt an, dass die Kraft, die nur eine Erscheinung der Macht des Herrn ist, selbst eine Macht besäße und aus sich selbst zu allem imstande sei. Anmerkung: Bedr-Zaman gibt hier eine so kurz gefasste Zusammenschau der Gesetze, dass ihre Übersetzung mit einem einzigen deutschen Wort unmöglich wird. Wir bringen deshalb hier einen kurzen Kommentar. Erstens: Qawanini i'tibari. Unsichtbare, nicht unmittelbar wirksame Naturgesetze, die den Wissenschaftlern eine Beschreibung des Kosmos ermöglichen. Hierher gehören zum Beispiel die Vermessung der Erde und ihre Längen und Breitengrade. Zweitens: Shari'ati fitriya al-kubra. Die sichtbaren, unmittelbar wirksamen Gesetze. Sie werden in der Natur als Naturgesetze wirksam und erweisen sich unter den Menschen zum Beispiel als Gottes Hilfe in Not. Drittens: Ahkam. Gebote, die Gott dem Menschen befohlen hat, zum Beispiel beten, fasten, Almosen geben, sowie menschliche Gesetze, zum Beispiel das Strafrecht und das Zivilrecht. Viertens: Dustur. Unsichtbare, aber sehr wohl wirksame Gesetze. Es sind dies in der Natur die Formeln zur Berechnung in der Mathematik, Physik, Chemie und so weiter. Zum Beispiel Formeln zur Berechnung von Zeit, Raum, Materie, Energie und so weiter. Im menschlichen Zusammenleben sind es Grundsätze, Prinzipien und Leitmotive. Zum Beispiel alle Menschen sehnen sich nach dem Licht. Fünftens: A. Ilm. Das Wissen Gottes über alle Dinge. B. Kelam. Das Wort, das Gott an den Menschen richtet, zum Beispiel im Koran. C. Wujudu ilmi. Der Lehrkörper. Das Wissen, über das die Gelehrten unsichtbar verfügen, weil es für die Außenstehenden nicht sichtbar ist, zum Beispiel die Gesetze des Rechtsgelehrten, die gültig und wirksam, aber nicht offensichtlich sind. Anmerkung der Übersetzung. Das alles aber bezeugt eine Primitivität des Denkens noch tausendmal simpler als die Primitivität in unserem Beispiel. Kurzum: Das Ding, das die Naturalisten Natur nennen und das nur in ihrer Vorstellung, aber nicht in der Realität existiert, kann bestenfalls, und wenn es eine äußerliche Realität besitzt, nur ein Kunstwerk, aber kein Künstler sein. Es ist eine Dekoration, aber nicht der Dekorateur. Es ist ein Rechtsspruch, aber kein Richter. Es ist ein Gesetz, aber nicht der Gesetzgeber. Es ist ein erschaffenes Ehrenkleid, aber nicht der Schöpfer. Anmerkung: Gott verhüllt sich hinter seiner Schöpfung wie hinter einem Schleier. Die Menschen, die Gott hinter diesem Schleier nicht zu erblicken vermögen und seine Ehre nicht zu würdigen wissen, werden von seiner Natur wie von einem Ehrenschild zurückgewiesen. Anmerkung der Übersetzung. Es ist ein reagierendes Objekt und kein agierendes Subjekt. Es ist ein Kodex von Gesetzen, nicht seine durchführende Instanz. Es verfügt selbst über keine Macht. Es ist eine Lineatur und nicht das Lineal. Kurzum, da es nun einmal eine Schöpfung gibt und da dies auch schon einmal am Anfang der 16. Notiz, also dieser Abhandlung hier, gesagt wurde, kann man sich logischerweise über die vier Wege hinaus keinen weiteren Weg mehr vorstellen, wie all das, was da ist, ins Dasein gelangt sein könne. Von diesen vier Aspekten haben sich drei, jeder von ihnen aufgrund dreier Unmöglichkeiten, mit absoluter Sicherheit als Aberglaube erwiesen. Dadurch ist mit absoluter Sicherheit der Weg der Einheit als der vierte Weg sicherlich zwangsläufig und offensichtlich bewiesen. Was aber den vierten Weg betrifft, so zeigt die Aya, أَفِلَّهِ شَكْ فَاطَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Gibt es etwa einen Zweifel an Allah, dem Schöpfer der Himmel und der Erde? Sure 14, Vers 10. Ohne Zweifel und Verdacht, dass die Persönlichkeit der notwendigen Existenz Gott ist und dass alle Dinge unmittelbar aus seiner Macht hervorgehen und die Himmel und die Erde ihm zur Verfügung stehen. O du armseliger Mensch, der du deine Zuflucht zu den Ursachen nimmst und die Natur anbetest. Es ist nun einmal jeden Dinges Wesen genauso erschaffen wie das Ding selbst. Es ist ein Werk, das der Künstler erst neu gestaltet hat. Auch sein Ergebnis wurde gebildet, gleich wie seine Ursache. Und es bedarf nun einmal zur Schaffung jeden Dinges sehr vieler Geräte und Werkzeuge. Es gibt also einen absoluten Allmächtigen, der diese Natur gemacht und diese Ursache erschaffen hat. Und warum sollte der vollkommene Allmächtige das Bedürfnis haben, solche ohnmächtigen Elemente bei der Erschaffung zu Partnern seiner Herrschaft zu machen? Gott behüte! Er hat das Ergebnis unmittelbar zusammen mit der Ursache erschaffen. Er hat diese Anordnung und Reihenfolge in diesem offensichtlichen Kausalitätsverhältnis verfügt, um das Aufscheinen seiner Namen und seine Weisheit zu erweisen. Er hat Ursachen und Natur zu einem Schleier vor seiner Macht gestaltet, damit man sich an diese wenden und bei ihnen nachsuchen könne, wenn in den Dingen offensichtlich unheilvolle Fehler und Mängel auftreten. Auf diese Weise bleibt seine Würde unangetastet. Ist es für einen Uhrmacher etwa leichter, für eine Uhr Zahnräder zu verfertigen, um sie danach in die Uhr in Reih und Ordnung einzufügen? Oder ist es etwa leichter, in diese Zahnräder eine wundersame Maschine einzubauen und danach die Herstellung dieser Uhr den Händen einer solchen automatischen Maschine zu übergeben, damit sie eine Uhr herstellen solle? Wäre dies etwa nicht außerhalb der Möglichkeiten? Also auf, du, wenn du noch recht und billig zu denken vermagst, sei du der Richter. Oder es habe ein Schreiber Tinte, Feder und Papier gebracht. Wäre es leichter, wenn er nun selbst dieses Buch schriebe? Oder sollte er innerhalb des Papiers, der Tinte, der Feder, einzig für dieses eine Buch noch mühsamer eine eigene Schreibmaschine erfinden, noch kunstvoller als dieses Buch, und danach zu dieser Maschine, die kein Bewusstsein hat, sagen, los, schreib nun einmal, und sich selbst nicht weiter darum kümmern? Wäre das etwa nicht hundertmal schwieriger als das Schreiben selbst? Wollte man sagen, ja, eine Maschine zu erfinden, die ein Buch schreiben kann, ist 100-mal schwieriger als dieses Buch. Aber wäre es nicht vielleicht doch eine Erleichterung unter dem Aspekt einer Maschine, die von dem gleichen Buch viele Exemplare schreiben kann? Antwort: Der urewige Künstler hat in seiner grenzenlosen Macht in den Dingen ihr eigenes Wesen und ihr eigenes Antlitz erschaffen und erneuert jederzeit das Aufscheinen seiner Namen, um wieder eine andere Form zu zeigen, sodass kein Brief des Unwandelbaren und kein Buch des Herrn irgendeinem anderen Buche gleich wäre. In jedem Falle wird er, um wieder andere Bedeutungen zum Ausdruck zu bringen, auch wieder ein anderes Antlitz wählen. Wenn du Augen hast, betrachte das menschliche Antlitz und siehe. Von Adams Zeiten bis heute, ja vielleicht in Ewigkeit, steht absolut sicher fest, dass jedes Antlitz in Anbetracht der Antlitze aller jedem Einzelnen gegenüber ein Unterscheidungsmerkmal aufweist und dabei in diesem kleinen Antlitz die Grundelemente übereinstimmen. Deshalb ist jedes einzelne Antlitz ein anderes Buch. Schon die künstlerische Gestaltung erfordert einen unterschiedlichen Schriftsatz, eine andere Gestaltung des Buches, eine andere Abfassung des Textes. Auch um das Material zusammenzubekommen und alles an den rechten Ort zu bringen, als auch um alles für den Körper Notwendige richtig einzusetzen, benötigt man ein ganz und gar anderes Atelier. Nun ja, wir haben einmal den unmöglichen Fall angenommen, die Natur unter dem Aspekt einer Druckerei zu betrachten. Eine solche Druckerei hätte aber außer der Aufgabe, die Texte zu setzen und zu drucken, das heißt, in eine gefertigte Gussform zu bringen, auch noch die Aufgabe, die dazu benötigten Bestandteile in dem ihnen eigenen Maße von den Enden der Welt zusammenzubringen, nach einem besonderen System zu verarbeiten und dann dem Druckvorgang anzuvertrauen, wobei die Herstellung des Drucksatzes noch 100-mal schwieriger wäre als die Verarbeitung der Materie für den Körper eines Lebewesens. Für all das aber ist wiederum die Macht und der Wille eines vollkommen Allmächtigen erforderlich, der diese Druckerei erschaffen hat. Das aber heißt, dass die Annahme einer solchen Druckerei und ihrer Voraussetzungen ein ganz und gar unsinniger Aberglaube ist. So also hat, wie in diesem Beispiel mit der Uhr und dem Buch, der glorreiche Meister, der alle Dinge mächtig ist, der die Ursachen erschaffen hat, auch das Verursachte erschaffen. Er verbindet in seiner Weisheit das Verursachte mit den Ursachen. Er bestimmt mit seinem Willen die Natur der Dinge, deren Erscheinung nur ein Spiegelbild und eine Reflexion der Gesetze in den Dingen ist, ein Spiegelbild der großen Naturgesetze Gottes, die ein Ausdruck der Werke Gottes im Alltag sind und mit den Geschehnissen im Kosmos im Zusammenhang stehen. Er hat in seiner Macht den Bauplan für die Natur erfunden, dementsprechend sie ihre äußere Gestalt zeigt und die Dinge dieser Naturanlage entsprechend erschaffen. So hat er beides, Bauplan und Ausführung, miteinander verbunden. Ja, gibt es denn etwas noch Einfacheres als diese Annahme einer solchen Tatsache, die doch in einem solchen Grade verstandesgemäß und das Ergebnis zahlloser Beweise ist? Ja, ist das denn nicht im Grade einer Notwendigkeit sogar erforderlich? Wäre es leichter, diese primitiven äußeren Gegebenheiten ohne Einsicht und Bewusstsein, geschaffen und geprägt wie sie sind, die du als Ursache und Natur bezeichnest, mit allen für das Zustandekommen eines Dinges notwendigen Geräten und Werkzeugen zu versehen, damit sie selbst ganz alleine mit Umsicht und Weisheit die Dinge verfertigen? Wäre dies nicht bis zum Grade einer Negation außerhalb des Möglichen? Wir überlassen dies deinen unklaren Vorstellungen zur Klärung. Der Gottesleugner und Naturanbeter sagt: Da du mich nun schon einmal zu Klarheit und Einsicht einlädst, sage auch ich: Ich habe eingesehen, dass ich bis jetzt einen falschen Weg eingeschlagen hatte, der sowohl hundertfach unmöglich war, als auch sehr gefährlich und im äußersten Grade hässlich. Aus ihren obigen kritischen Betrachtungen wird verständlich für jeden, der auch nur einen Funken Verstand besitzt, dass es unmöglich und unvorstellbar ist, die Schöpfung den Ursachen und der Natur zuzuschreiben. Und jedes Ding unmittelbar dem Notwendigseinenden zuzuschreiben, ist notwendig, ja zwangsläufig. Alhamdulillahi ala al-Iman. Lobpreis und Dank sei Allah für den Glauben, sage ich und nehme den Glauben an. Aber ich habe noch einen Zweifel. Ich akzeptiere es, dass Gott der Gerechte der Schöpfer ist. Aber was schadet es seiner Königsherrschaft, wenn ein paar winzige Ursachen bei der Erschaffung unbedeutender Dinge beteiligt wären und dabei ein wenig Lob und Preis gewönnen? Würde dies seinem Königtum Abbruch tun? Antwort: Wie wir in einigen Abhandlungen ganz klar bewiesen haben, besteht das Besondere der Herrschaft darin, eine Beteiligung an ihr zurückzuweisen. Ja, noch nicht einmal ein unbedeutender Herrscher, ein Beamter, wird eine Beteiligung seines Sohnes an den Herrschaftsaufgaben dulden. Einige fromme Herrscher haben sogar ihre eigenen Kinder umgebracht in dem Verdacht, dass diese sich an ihrer Herrschaft beteiligen wollten. Und das, obwohl sie sogar Kalifen waren. Dies beweist, wie grundsätzlich das Gesetz von der Ablehnung einer Teilhaberschaft an der Herrschaft gilt. Angefangen bei dem Erscheinen zweier Direktoren in einer Provinz, bis hin zu dem Auftreten zweier Könige in einem Reich, zeigt es sich, dass das Gesetz von der Ablehnung einer Teilhaberschaft, dass das Erfordernis der Unabhängigkeit in der Herrschaft ist, seine Macht in der Geschichte der Menschheit durch sehr seltsame Wirren erwiesen hat. Siehe, in welchem Grade diese, wenn auch nur schattenhaften Weisungs- und Herrschaftsbefugnisse unter schwachen und hilfsbedürftigen Menschen jegliche Teilhaberschaft zurückweisen, die Beteiligung anderer ablehnen und eine Partnerschaft in der Herrschaft nicht anerkennen und danach streben, mit einem schrankenlosen Fanatismus ihre Unabhängigkeit im Amt zu bewahren, und wenn du dann vergleichen kannst, in welchem Grade bei einer vollendeten Herrschaftsbefugnis, bei der Herrschaft Gottes, in welchem Grade bei einer vollendeten Weisungsbefugnis, der Erhabenheit Gottes, in welchem Grade bei einer vollendeten Unabhängigkeit, bei der Einheit Gottes, in welchem Grade bei einer vollendeten Autarkie, bei der Allmacht Gottes, ihm, dem Glorreichen, diese Ablehnung einer Beteiligung, diese Zurückweisung einer Partnerschaft, diese Abwehr einer Teilhaberschaft, in welchem Grade dies bei einer solchen Herrschaft notwendig, zwangsläufig und unentbehrlich ist, dann vergleiche dies. Aber es ist noch ein zweiter Punkt, über den ich im Zweifel bin. Wollte man den Ursachen, einigen Winzigkeiten etwas göttliche Verehrung zuwenden, welchen Mangel erführe dadurch die Anbetung des vollkommenen Angebeteten, der notwendig Seiende ist und dem die Geschöpfe vom Atom bis hin zu den Planeten dienen? Antwort: Der allweise Schöpfer des Weltalls hat den Kosmos wie einen Baum erschaffen, dessen vollendetste Frucht die mit Bewusstsein begabten Lebewesen sind. Unter allem aber, was Leben und Bewusstsein trägt, hat er den Menschen gemacht als die Frucht, die alles in sich vereinigt. Und was für den Menschen am wichtigsten, ja sogar der Erschaffung des Menschen Folge, Ziel seiner Natur und Frucht seines Lebens ist, ist Gott zu danken, ihn anzubeten und ihm zu dienen. Wird der absolute Herrscher, der unabhängige Befehlshaber und der eine einzige, der, um selbst geliebt zu werden und um sich zu erkennen zu geben, das All erschuf, den Menschen, der die Frucht des ganzen Universums ist, und die Dankbarkeit und die Anbetung, die die größte Frucht des Menschen ist, dies in die Hände eines anderen geben? Wird er wohl ganz im Gegensatz zu aller Weisheit das Ergebnis der Erschaffung und die Frucht des Alls zunichte machen? Nein und abermals nein. Wird er damit einverstanden sein und es gestatten, dass der Dienst und die Anbetung seiner Geschöpfe anderen dargebracht wird, in einer Weise, die es dahin bringt, seine Weisheit und seine Herrschaft zu verleugnen? Und würde er, der an seinen Taten in unendlichem Grade selbst geliebt werden möchte und sich zu erkennen geben möchte, sich selbst in Vergessenheit geraten lassen und all seine vollkommensten Geschöpfe anderen ihren Dank abstatten und sich den Ursachen gegenüber erkenntlich zeigen und ihnen ihre Liebe und ihre Anbetung darbringen lassen? O du mein Freund, der du es nun aufgegeben hast, die Natur anzubeten, auf nun und sprich selbst. Und er sagt, Alhamdulillah, diese meine beiden Zweifel sind nun beseitigt. Du hast zwei so glänzende und starke Beweise für die göttliche Einheit vorgelegt und dafür, dass er in Wahrheit der Angebetete ist und keiner außer ihm der Anbetung würdig ist. Das abzustreiten käme einer Verleugnung der Sonne am lichten Tage gleich. Nachwort: Der Mann, der die atheistische Naturphilosophie aufgegeben hat und zum Glauben gelangt ist, sagt, Alhamdulillah, ich habe keine Zweifel mehr. Aber es gibt da noch einiges, was ich gerne wissen möchte. Erste Frage. Wir hören von vielen, die in ihrer Trägheit das Gebet aufgegeben haben und sagen, hat Gott der Gerechte unseren Dienst und unsere Anbetung nötig, dass er diejenigen, die das Gebet aufgegeben haben, im Koran mit großer Macht und mit allem Nachdruck bedrängt und sie mit einer entsetzlichen Strafe wie der Hölle bedroht? Wie passt das zum Koran, der doch sonst so maßvoll, geradlinig und gerecht ist, wenn er auf einen winzigen Fehler im privaten Bereich mit solch äußerster Heftigkeit reagiert? Antwort: Gewiss, Gott der Gerechte hat deinen Dienst und deine Anbetung nicht nötig. Er braucht gar nichts von dir. Aber es ist für dich selbst vonnöten, zu dienen und anzubeten. Du bist innerlich krank. Denn wir haben bereits in vielen Abhandlungen bewiesen, dass es dieser Dienst ist und die Anbetung, die das Gegengift gegen die Wunden deiner Seele darstellen. Wird etwa ein Kranker, den ein gütiger Arzt dazu drängt, wegen seiner Krankheit eine heilsame Arznei zu trinken, zu dem Arzt sagen, hast du es nötig, mich dermaßen zu bedrängen? Du verstehst, was für ein Unsinn das wäre. Der Koran, der diejenigen, die ihren Dienst aufgekündigt haben und von der Anbetung abgekommen sind, so fürchterlich bedroht und eine so schreckliche Strafe über sie verhängt, ist einem König vergleichbar, der darüber wacht, dass seine Untertanen ihre Pflicht erfüllen und einem aufsässigen Mann eine seiner Verfehlung entsprechende fürchterliche Strafe erteilt, wenn er seine Untertanenpflicht verletzt hat. In gleicher Weise verletzt ein Mann, der Gott nicht mehr dient und ihn nicht mehr anbetet, die Rechte alles dessen, was da ist, bedeutend und tut den Untertanen des Königs von Ewigkeit zu Ewigkeit im übertragenen Sinne ein schweres Unrecht an. Denn die Vollkommenheit allen Seins wird auf dem Antlitz derer sichtbar, die sich ihrem Meister zugewandt haben und ihn rühmen und verehren. Diejenigen, die ihn nicht verehren und ihn nicht anbeten, sehen diese Anbetung allen Seins nicht und können sie auch gar nicht sehen, ja leugnen sie vielleicht sogar. Zu gleicher Zeit verachten sie alles Sein, das Gott rühmt und ihn preist und so einen hohen Rang einnimmt. Zu gleicher Zeit verachten sie alles Sein, das Gott rühmt und preist und so einen hohen Rang einnimmt und deren jedes einzelne ein Brief des Unwandelbaren und ein Spiegel der Namen des Herrn ist, indem sie es von seinem hohen Rang herabziehen und es als ohne Bedeutung, ohne Aufgabe, ohne Leben und ohne Ordnung begreifen, es in seiner Vollkommenheit leugnen und verletzen. In der Tat sieht ein jeder das All gleich einem Spiegel seiner selbst. Gott, der Gerechte, hat den Menschen als einen Maßstab, als eine Waagschale des Alls geschaffen. Aus dieser Welt heraus hat er jedem Menschen seine eigene Welt gegeben. Er zeigt ihm die Farbe dieser Welt entsprechend der inneren Einstellung dieses Menschen. Zum Beispiel sieht ein ganz hoffnungslos und traurig weinender Mensch alle Welt in einem Bilde hoffnungslosen Weinens. Ein Mensch aber, der freudig und vergnügt, ob der frohen Kunde, vollkommen fröhlich lächelt, sieht auch alle Welt fröhlich lachen. Ein Mensch, der in ernstem und tiefem Nachsinnen Gott rühmt und ihn preist, entdeckt auch und sieht gewissermaßen, wie alles, was da ist, Gott eine solche Anbetung und einen solchen Lobpreis darbringt, wie es diesen auch in der Tat und in der Wirklichkeit gibt. Ein Mensch aber, der Gott nicht achtet oder ihn verleugnet und ihn nicht mehr anbetet, macht sich von allem, was da ist, konträr und völlig im Gegensatz zu ihrer wahren Natur ein fehlerhaftes Bild und verletzt sie geistigerweise in ihren Rechten. Zudem begeht ein solcher, der das Gebet aufgegeben hat, da er nicht Herr seiner eigenen Seele ist, ein Unrecht gegenüber seiner eigenen Seele, die ein Diener seines Herrn ist. Dieser, ihr Herr, droht dem Menschen, der seiner eigenwilligen Seele nachgibt, streng, damit dieser sie in ihre Pflicht nimmt. Zudem gilt die Aufkündigung seines Dienstes und die Unterlassung seiner Anbetung als des Sinnes der Schöpfung und des Zieles der Natur, auch als eine Auflehnung gegen die göttliche Weisheit und den Willen des Herrn. Und dafür wird er seine Strafe empfangen. Zusammenfassung: Wer das Gebet unterlässt, tut damit seiner eigenen Seele Unrecht, der Seele, die ein Diener und Verehrer und Eigentum Gottes des Gerechten ist. Und er verstößt dabei gleichzeitig gegen die berechtigten Ansprüche des Kosmos. Ja, gerade so wie der Unglaube eine Beleidigung gegenüber der Schöpfung ist, so ist auch die Unterlassung des Gebetes eine Leugnung der Vollkommenheit der Schöpfung. Weil sie ein Verstoß gegen die göttliche Weisheit ist, ist sie auch mit einer so fürchterlichen Drohung verknüpft und zieht sie auch eine so strenge Bestrafung nach sich. Um also diesem Rechtsanspruch und dem oben erwähnten Sachverhalt Ausdruck zu verleihen, wählt der Koran, der in seiner Verkündigung ein Wunder ist, auf wunderbare Weise diesen strengen Ausdruck und stimmt so in seiner Aussage voll und ganz mit der Erfordernis der Situation überein, was man als die Wahrhaftigkeit in der Aussageweise bezeichnet. Zweite Frage: Der Mann, der den Naturalismus aufgegeben hat und zum Glauben gelangt ist, sagt: Es ist eine Tatsache von überwältigender Größe, dass ein jedes Sein in jeglicher Hinsicht, in jeglicher Beziehung, unter allen Umständen und Verhältnissen vom göttlichen Willen und der Macht ihres Herrn abhängig ist. In Anbetracht ihrer gewaltigen Größe will uns dies nur schwer in den Kopf. Wohingegen diese Maß- und grenzenlose Überfülle, die sich vor unseren Augen ausbreitet, und diese unbeschränkte Leichtigkeit, mit der sie erschaffen und gestaltet wurde, diese Maß- und grenzenlose Leichtigkeit und Simplizität, mit der die Dinge aus der Einheit herausgestaltet wurden, die sich aufgrund der oben angeführten Beweise bewahrheitet hat, diese Maß- und grenzenlose Leichtigkeit, die mit den Worten des Koran: مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ. Eure Erschaffung und eure Auferstehung ist gleich der einer einzigen Seele. Sura 31, Vers 28. Es ist aber weder eure Erschaffung noch eure Auferstehung schwieriger als die einer einzigen Seele und die Angelegenheit der Stunde nicht mehr als ein Augenzwinkern oder noch näher. Sura 16, Vers 77. dargelegt oder ähnlichen Ayat ganz offensichtlich gezeigt wird, diese überwältigende Tatsache zeigt sich in einer durchaus akzeptablen und völlig verständlichen Weise. Was ist das Geheimnis dieser Leichtigkeit und die Weisheit, die dahinter steht? Antwort: In der Erklärung zu Wa huwa ala kulli shay'in qadir, und er ist aller Dinge mächtig, Sure 5, Vers 120, wie sie sich im 10. Wort des 20. Briefes findet, wird dieses Geheimnis auf eine absolut klare und deutliche und offensichtliche Weise erklärt. Besonders im Anhang zu diesem Brief wird noch weit klarer bewiesen, dass die Erschaffung allen Seins genauso leicht wird wie die eines einzelnen Dinges, wenn man sie auf den einzigen Meister zurückführt. Führt man sie aber nicht auf den einen einzigen, den gegenwärtigen, zurück, dann wird die Gestaltung eines einzigen Dinges genauso schwierig wie die allen Seins und die eines Samenkorns ebenso kompliziert wie die eines Baumes. Führt man sie aber auf den wahren Meister zurück, dann wird das All so einfach wie ein Baum, ein Baum wie ein Samenkorn, das Paradies wie ein Frühling und der Frühling wie eine Blume. Wir verweisen hier nur auf ein, zwei unter Hunderten von Beweisen, die die Quelle der Geheimnisse aufzeigen und die Weisheit, die hinter ihnen steht. In ihnen wird ganz klar und offensichtlich, mit welcher Leichtigkeit alles Sein so schnell, wohlgeordnet, wertvoll und kunstvoll gestaltet ins Dasein tritt, dessen grenzenlose Überfülle für jedermann offensichtlich ist. In ihnen findet sich für ein geringes mit Leichtigkeit von jeder Gattung eine Fülle von Arten. Dies haben wir bereits in anderen Abhandlungen dargelegt. Zum Beispiel: So wie es 100-mal leichter ist, 100 Soldaten dem Kommando eines einzigen Offiziers zu unterstellen, als einen Soldaten dem Kommando von 100 Offizieren. Die Ausrüstung eines Heeres von einem Hauptquartier aus durch ein einheitliches Gesetz zu regeln, von einer einzigen Fabrik aus durch den Befehl eines einzigen Königs ebenso leicht ist, als handelte es sich dabei um einen einzelnen Soldaten. Ebenso ist es genauso schwierig, einzelne Soldaten durch verschiedene Hauptquartiere ausstatten zu lassen, ihre Ausstattung verschiedenen Fabriken und verschiedenen Kommandeuren zu überlassen, als handelte es sich dabei um ein ganzes Heer. Denn für die Ausrüstung eines einzelnen Soldaten müssen ebenso viele Fabriken vorhanden sein, wie für ein ganzes Heer notwendig sind. Desgleichen wird es unter dem Geheimnis der Einheit offensichtlich, dass die Lebenssubstanz, die einen Baum aus einer einzigen Wurzel, von einem einzigen Zentrum aus und durch ein einziges Gesetz ernährt, so wie dieser Baum tausende von Früchten bringt, auch eine einzelne Frucht mit gleicher Leichtigkeit hervorbringt. Geht man aber von einer Vielheit aus, statt von der Einheit, und käme die Lebenssubstanz, die für jede Frucht notwendig ist, von verschiedenen Stellen, dann wäre die Schwierigkeit für jede einzelne Frucht dieselbe wie für einen ganzen Baum. Ja, für ein einziges Samenkorn, das das Urbild eines Baumes in sich enthält, und für sein Programm bestünde die gleiche Problematik wie für einen ganzen Baum. Denn all das, was für das Leben eines einzigen Baumes an Lebensnotwendigem erforderlich ist, ist auch für ein einziges Samenkorn notwendig. So gibt es also gleich diesem Beispiel noch hunderte von Beispielen, um zu zeigen, in welch grenzenlosem Maße das Sein tausendfach mit Leichtigkeit aus der Einheit heraus ins Dasein tritt. Um wie viel leichter noch als auch nur ein einziges Ding aus einer Vielheit und Mannigfaltigkeit heraus. Weil aber diese Tatsache schon in anderen Abhandlungen ebenso klar bewiesen wurde, wie 2 mal 2 4 ist, überlassen wir das diesen und wollen hier nur ein besonders wichtiges Geheimnis von dem, was so einfach und leicht ist, unter dem Gesichtspunkt der göttlichen Bestimmung, des Wissens und der Macht des Herrn darlegen. Es ist dies Folgendes: Du bist und hast ein Sein. Wenn du dieses auf die urewige Macht zurückführst, hat er dich in einem einzigen Augenblick durch einen einzigen Befehl, durch seine unendliche Allmacht aus dem Nichts heraus erschaffen, so wie wenn man ein Streichholz entzündet. Führst du dich aber nicht auf ihn zurück, schreibst du vielmehr dein Sein den Ursachen der Materie und der Natur zu, dann wird es für dich, der du eine wohlgeordnete Zusammenfassung des Alls und seine Frucht bist, dessen verkleinertes Inhaltsverzeichnis und Liste, für dich wird es notwendig, die materiellen Bestandteile deiner Existenz aus dem All und seinen Elementen heraus zu sieben, sie mit feinen Instrumenten zu messen und zu wiegen und sie so von den Ecken der Welt her zusammenzubringen, um dich zu gestalten. Denn die materiellen Ursachen können nur sammeln und gestalten. Sie können nicht selber schaffen, was sie nicht vorfinden, was nicht vorhanden ist, nicht aus dem Nichts bilden. Alle Leute von Verstand werden dies bestätigen. Also müssen sie die Bestandteile für den Körper eines kleinen Lebewesens von den Enden der Welt her zusammenbringen. So verstehe also nun, wie leicht dies alles für die Einheit Gottes ist und wie schwer für eine Vielheit. Und was für ein irriges Denken das doch ist. Zweitens. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ist alles unendlich leicht. Zum Beispiel. Qadr ist eine Art der Wissenschaft, die für jedes Ding sein Maß und seine ihm eigene unsichtbare Gussform bestimmt. Und dieses durch Qadr bestimmte Maß gilt für den Körper eines Dinges als sein Plan und sein Typ. Wenn die Macht es erschafft, dann erschafft sie es ganz leicht entsprechend diesem durch Qadr bestimmten Maß. Wird dieses Ding nicht auf den glorreichen Allmächtigen zurückgeführt, der der Herr einer allumfassenden, grenzenlosen und urewigen Wissenschaft ist, dann tauchen, wie wir dies bereits oben erklärt haben, nicht nur 1000 Schwierigkeiten, nein, 100 Unmöglichkeiten auf. Denn dann wird es notwendig, von außen her tausende materieller Gussformen im Inneren eines kleinen Tierchens zur Anwendung zu bringen, wenn es ein solches durch Gottes Qadr und Wissen bestimmtes Maß nicht gäbe. So verstehe also nun das Geheimnis der unendlichen Leichtigkeit in der Einheit und die grenzenlosen Schwierigkeiten im irrigen Denken und in der Vielheit, und wisse, wie wahrheitsgemäß und hoch und recht die Wahrheit ist, die in der Aya وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ. Es ist aber weder eure Erschaffung noch eure Auferstehung schwieriger als die einer einzigen Sehne und die Angelegenheit der Stunde nicht mehr als ein Augenzwinkern oder noch näher. Sure 16, Vers 77 zum Ausdruck kommt. Dritte Frage. Der, der früher ein Feind war, jetzt aber sich bekehrt hat und ein Freund geworden ist, spricht. Die besonders Fortschrittlichen unter den Philosophen unserer Tage sagen, aus dem Nichts kann nichts entstehen und nichts kann verloren gehen. Was den Betrieb im Weltall aufrecht erhält, ist nicht anderes als nur Synthese und Analyse. Antwort: Die modernsten unter den Philosophen, die das Sein nicht im Lichte des Koran betrachten, sind in ihrer Betrachtungsweise dahin gelangt, einzusehen, dass die Entstehung und Gestaltung des Seins aus der Natur und aus den Ursachen heraus, so wie wir das bereits oben nachgewiesen haben, bis zur Unmöglichkeit schwierig ist und haben sich nun in zwei Gruppen gespalten. Die erste Gruppe bilden die Nihilisten, die von der Vernunft, die eine Besonderheit des Menschen darstellt, abgerückt sind. Sie sind damit noch tiefer gesunken als die unvernünftigen Tiere. Sie leugnen die Existenz des Alls. Ja, sie leugnen sogar ihre eigene Existenz. Im Wege ihres Irrtums halten sie es für erheblich leichter, sowohl sich selbst als auch das All zu leugnen, als Ursachen und Natur zum Herrn der Schöpfung anzunehmen. Sie sind der absoluten Unwissenheit verfallen. Die zweite Gruppe wird von der Gesellschaft derer gebildet, die eingesehen haben, welch grenzenlose Schwierigkeiten es mit sich bringt, wenn man irrigerweise von dem Standpunkt ausgeht, dass Ursache und Natur als Schöpfer eine Mücke oder ein Samenkorn hervorgebracht hätten. Denn das setzte eine Fähigkeit voraus, die außerhalb der Bandbreite menschlichen Verstandes liegt. Deshalb leugnen sie zwangsläufig die Schöpfung und sagen, es kann nichts aus dem Nichts entstehen, und halten auch den Untergang für unmöglich, indem sie urteilen, was einmal da ist, kann nicht wieder verschwinden. Sie setzen eine Situation voraus und stellen sich vor, es handele sich in allem nur um eine Bewegung von Atomen, die, vom Winde des Zufalls umhergetrieben, Analyse und Synthese, also Auflösung und Wiedervereinigung, zustande brächten. So komm also nun und betrachte dir diese Leute auf der untersten Stufe der Unwissenheit und der Dummheit, die sich selbst doch für äußerst intelligent halten. Wisse, wie sehr ein solcher Irrealismus den Menschen zum Narren, zum Lumpen und zum Agnostiker werden lässt, und ziehe daraus deine Lehre. Es ist doch wohl eine noch größere Unwissenheit und Dummheit, die urewige Macht, die jedes Jahr gleichzeitig 400.000 Arten auf der Erdoberfläche hervorbringt, die die Himmel und die Erde in 6 Tagen geschaffen hat und in jedem Frühling in 6 Wochen eine neue Welt voll Leben hervorbringt, noch kunstvoller gestaltet als das All und mit noch größerer Weisheit erfüllt und im Rahmen eines urewigen Wissens nach einem vorgegebenen Maß und Plan allem, was da erst noch im Projektionsstadium vorhanden ist und noch nicht Gestalt angenommen hat, ganz leicht eine nach außen sichtbare Gestalt verleiht, so wie wenn man zum Beispiel eine Chemikalie auf ein Schriftstück aufträgt, das mit einem für das Auge unsichtbaren Mittel niedergeschrieben wurde, um es sichtbar zu machen. Diese urewige Macht für ferne zu halten und ihr Wirken zu leugnen, ist doch wohl noch dümmer als der Nihilismus der zuvor erwähnten Gesellschaft. Diese Unglückseligen, die in ihrer absoluten Machtlosigkeit nichts anderes in Händen halten als ihr kleines Stückchen Selbstbestimmung, vermögen auch in ihrem Pharaonenstolz kein Ding null und nichtig werden zu lassen und kein Stäubchen Materie aus dem Nicht-Da- und Nicht-Vorhanden-Sein hervorzubringen, und weil es nicht in der Hand der Natur und der Ursachen liegt, in die sie ihr Vertrauen setzen, etwas aus dem Nicht zu erschaffen, sagen sie in ihrem Unverstand, was nicht ist, kann auch nicht werden, und was schon vorhanden ist, kann unmöglich wieder zunichte werden. Diesen irrigen, fehlerhaften Grundsatz wollen sie auch auf den vollkommenen Allmächtigen anwenden. Ja, der glorreiche Allmächtige erschafft die Dinge in zweifacher Weise. Erstens durch Hervorbringung, Neuerschaffung. Das heißt, er gibt das Sein aus dem Nichts, also dem Nichtvorhandensein, und stellt ihm auch alles Notwendige zur Verfügung, indem er aus dem Nichts erschafft. Zum anderen bildet und gestaltet er neu, das heißt, um die Vollkommenheit seiner Weisheit und die Erscheinung vieler seiner Namen aufzuzeigen, und um der Tiefe seiner Weisheit willen, erbaut er einen Teil von allem Sein aus den Elementen des Kosmos. Er schickt ihnen durch das Gesetz der Fürsorge die Atome und die Zellen, die seinem Befehle gehorchen, und lässt diese in ihnen wirken. Ja, der vollkommen Allmächtige erschafft die Dinge auf diese beiden Arten, nämlich die Form der Neuerschaffung einerseits und die Neugestaltung andererseits. Die Dinge vom Noch-Vorhandensein ins Nicht-mehr-Vorhandensein und vom Nichtsein ins Dasein zu rufen, ist vollkommen leicht, ist ganz und gar einfach, ja, sogar ein immerwährendes und allgemeingültiges Gesetz. Ein Mann, der angesichts dieser Macht, die im Frühling 300.000 Arten lebender Geschöpfe, Form und Gestalt, ja außer ihren Elementen, auch noch alle ihre Modalitäten und Konditionen aus dem Nichts heraus zu verleihen vermag, noch sagt, es kann nichts aus dem Nichts entstehen, müsste ja selbst ein Nichts sein. Der Mensch, der den Naturalismus aufgegeben hat und zur Wahrheit gelangt ist, spricht nun. Gott, dem Gerechten, sei mein Lob und Preis und Dank, zahllos wie der Sand des Meeres. Ich habe den vollkommenen Glauben erlangt. Ich wurde vor Zweifeln und Irrtum errettet, und keine Unsicherheit mehr ist in mir zurückgeblieben. Alhamdulillahi ala dinil Islam wa kamalil Iman. Lobpreis und Dank sei Allah für die Religion des Islam und die Vollendung im Glauben. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Gepriesen seist du. Wir haben gar kein Wissen außer dem, das du uns gelehrt hast, denn du bist der Allwissende, der Allweise. Sure 2, Vers 32.